Gespräche.
Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
In knapp 4 Wochen wird Donald Trump zum 2. Mal Präsident der USA. Und wenn man den ganzen Vorlauf zur Amtseinführung von diesseits des Atlantiks aus betrachtet, also all diese WunschkandidatInnen, die Trump so aufruft, kann man den Eindruck bekommen, dass die nächste US-Regierung im Wesentlichen aus Kriminellen, Irren und kriminellen Irren besteht. Aber so ganz mag ich das dann doch nicht glauben. Also kabel ich mich ins ARD-Studio Washington, um mir ein bisschen erklären zu lassen, welche Leute Trump da so nominiert hat und was das für Konsequenzen haben könnte. Und in Washington, da sitzt Julia Kastein. Heute ist der 27. Dezember 2024. Hallo Julia.
Hallo, grüß dich Holger.
Ich gebe ehrlich zu, ich habe in meinen Socials Trump gemutet, weil ich das alles nicht mehr ertragen habe und wollte einfach die letzten Wochen so ein bisschen meine Ruhe haben. Ich bin überhaupt nicht mehr so auf dem aktuellen Stand. Hast du eine Liste, wo drauf steht, wen er alles nominiert hat?
Ja, also ich persönlich führe diese Liste nicht, aber die Kollegen von der New York Times, Gott sei Dank. Und deshalb kann ich dann immer mal wieder drauf gucken, wo es gerade alles steht. Es ist ja doch einiges in Bewegung. Aber, und das ist ein großer Unterschied zu vor 8 Jahren, er hat einen großen Fundus von Menschen, die er für befähigt hält und die er aus der Tasche zieht. Also das alles geht sehr viel flotter und über weite Strecken zumindest geräuschloser als noch vor 8 Jahren. Dafür ist der Lärm um einige Personalien umso lauter.
Die er für befähigt hält, sagst du, sind die denn auch befähigt oder glaubt er das nur?
Ja, für Befähigung spricht für ihn vor allen Dingen Loyalität. Ich glaube, das ist das Motiv, das sich bei all diesen Nominierungen durchzieht. Das sind alles Leute, die er kennt, die er schätzt, vor allen Dingen eben dafür, dass sie ihm die Stange gehalten haben oder haben. Manche haben da auch ihre Meinung geändert im Laufe der Zeit. Ein Beispiel dafür ist beispielsweise Marco Rubio, der soll Außenminister werden, ist momentan Senator aus Florida. Manche werden den Namen kennen, der wollte nämlich vor 8 Jahren selber Präsident werden. Da hat ihn Donald Trump immer als Little Marco bezeichnet. Der kleine Marco, der niedliche, der süße, der natürlich gar nichts kann im Gegensatz zu ihm. Da war die Freundschaft nicht groß, das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Marco Rubio wurde ähnlich wie andere gehandelt als Vizepräsidentschaftskandidat und Vizepräsident. Das wurde dann ja bekanntlich J.D. Vance. Aber Marco Rubio soll jetzt eben Außenminister werden und auch da spricht vor allen Dingen seine Loyalität. Aber in dem Fall tatsächlich auch seine Expertise für diese Wahl, der ist einigermaßen unangefochten, der wird es sicher auch werden.
J.D. Vance war doch eigentlich auch mal Trump-Gegner, oder?
Ja klar, der hat sich auch gewandelt vom Saulus zum Paulus oder umgekehrt, je nachdem, wie man das bewerten möchte. Ja, aber klar, also das sind ja sehr viele in Trumps Orbit, die sich geändert haben, die ihre Meinung zu ihm geändert haben. Viele einfach, weil sie glauben, dass es notwendig ist, wenn sie in dieser republikanischen Partei, die jetzt eben voll auf MAGA ausgerichtet ist, überleben wollen, weil sich eben für viele gezeigt hat, wenn man sich gegen Trump stellt in diesen Vorwahlen, die sind ja entscheidend, dann eben man von seiner Partei aufgestellt wird. Wenn man es da wagt, gegen Trump aufzumucken, dann killt einen die Basis sozusagen. Also natürlich nicht tatsächlich, sondern nur, was die Abstimmungen angeht. Ja, und deshalb haben sich viele auf Trumps Seite geschlagen, obwohl man eben immer wieder hört, dass sie hinter verschlossenen Türen nach wie vor die Nase hochziehen. Und wenn sie das tun, aber hey, sie machen es und so ist es.
Tatsächlich, der bleibt also unbeliebt. Also die haben nicht wirklich ihre Meinung geändert, sondern nur die veröffentlichte Meinung.
Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich weiß nur das, was ich von Ihnen höre und lese und bin mir aber sicher, dass es einige gibt, die jetzt nicht wirklich in 150-prozentiger Überzeugung hinter Donald Trump stehen, sondern weil sie das Gefühl haben, dass sie es müssen.
Jetzt, ich hatte ja gesagt, das sieht so aus, als wären das alles kriminelle Irre. Sind die alle, wirklich alle irre?
Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe ja okay, nein, gut. Natürlich sind das
wer
nicht
ist
alles
denn irre.
Ja, also ich ehrlich gesagt, ich glaube, wir kommen gar nicht weiter, wenn wir die jetzt als irre verunglimpfen, sondern sie haben alle ihre Vor- und Nachteile und in den Augen vieler ist besonders schwierig beispielsweise die Wahl, die Trump ja ursprünglich getroffen hatte, die sich inzwischen erledigt hat für den Job als Justizminister, das war Matt Gaetz, einer seiner MAGA getreuen Abgeordneter im Repräsentantenhaus, ein absoluter rechtsaußen Hardliner. Noch dazu eben jemand, wie sich herausgestellt hat, jetzt ist eben erst vor einigen Tagen der Bericht veröffentlicht worden vom Ethikausschuss. Er wurde dort nämlich untersucht. Einer, der Drogen genommen hat und unter anderem bezahlten Sex mit einer 17-Jährigen gehabt haben soll. Das kam nicht gut an. Dazu kam, dass er eben ein solcher Hardliner und Außenseiter ist, der auch für sehr, sehr viel Unruhe in der Partei gesorgt hat. Beispielsweise auch mit dafür verantwortlich war, dass der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy gehen musste. Das waren die Intrigen von Matt Gaetz. Der war war also in der eigenen Partei sehr unbeliebt. Der hat jetzt schon vor einigen Wochen wieder zurückgezogen, weil klar war, der wird nie vom Senat abgenickt werden. Der Senat hat ja, das kurz zur Erklärung, diese Funktion des Advisor and Consent. Ja, also der soll dem Präsident raten und auch abnicken seine Nominierung. Das ist ein langwieriger Prozess, der wird im Januar losgehen. Und da zeichnete sich schon ab, es wird keine Mehrheit geben unter diesen 53 republikanischen Senatoren für einen Matt Gaetz. Deshalb ist der weg vom Fenster. Der war mit Abstand der umstrittenste, aber es gibt noch einige andere.
Wen?
Ja, also Pete Hegseth ist der nächste Name, den man da sehr häufig hört. Der soll Verteidigungsminister werden. Der ist momentan Fox News Moderator. Daher kennt Trump ihn vor allen Dingen auch. Er schätzt ja Leute, die eine gute Figur machen vor der Kamera. Und das tut Pete Hegseth. Dazu kommt, dass er auch ein mager Mann ist, der auf Konferenzen und so weiter gerne spricht für Donald Trump. Er hat nur, das ist die Kehrseite der Medaille, er hat keinerlei Erfahrung damit, eine große Organisation zu leiten. Er war eben Fox News Moderator, er hat einige kleinere NGOs, also Nichtregierungsorganisationen für Veteranen, er ist selber einer geführt, also für ehemalige Militärangehörige und da offenbar keine sehr gute Figur gemacht. Jetzt soll er auf einmal das Ministerium mit dem größten Budget und den meisten Menschen leiten, ein Budget von über 800 Milliarden US-Dollar, von 2 Millionen, und wenn man dann noch alle, die als Contractor, also als Vertragsnehmer dazu zählt, 3 Millionen Menschen, also eine gewaltige Bürokratie, die soll auf einmal jemand leiten, der keinerlei Erfahrung hat. Das ist das, was diejenigen bemängeln, denen es vor allen Dingen um die Sache geht. Und dazu kommt noch, dass Pete Hegseth wohl, das haben Kollegen von Fox News gesagt, sehr viel trinkt, gerne über den Durst und deshalb schon problematisch ist. Außerdem soll er eine Frau vergewaltigt haben, das bestreitet er, das ist auch nicht jemals zur Anklage oder auch nur zur Anzeige gekommen. Da wissen wir also nicht, wer die Wahrheit sagt. Aber all diese Dinge machen jetzt eine Wahl von Pete Hegseth doch für viele Senatoren sehr schwierig. Aber die Frage ist, ob sie eben dem Druck standhalten können, dem sie deshalb auch ausgesetzt sind.
Wer übt diesen Druck aus? Ist das Trump oder ist das eine Öffentlichkeit, die da Druck ausübt?
Also es ist die Mager-Öffentlichkeit und so vor allen Dingen. Also ein Beispiel dafür ist Joni Ernst, das ist eine Senatorin aus Iowa, die selber auch gedient hat und sich sehr verdient gemacht hat, eben in allen Politikfeldern, wo es darum geht, Veteranen besser auszustatten, besser zu schützen und so weiter. Und beispielsweise auch für aktive Militärangehörige dafür zu sorgen, vor allem für Frauen dafür zu sorgen, dass sexuelle Übergriffe eingedämmt werden, die offenbar ein riesiges Problem sind beim US-Militär. Sie selber ist eine sogenannte Überlebende. Hier spricht man ja in den USA nicht von so sehr von Opfern, sondern von Überlebenden von allen möglichen Dingen, beispielsweise sexuellen Übergriffen. Und sie fand dann einen Pete Hegseth, der beispielsweise eben auch gesagt hat, dass Frauen eigentlich in Kampfrollen im Militär nichts verloren hätten, weil sie der Sache eigentlich nur schaden werden. Für so jemand wie Joni Ernst sind solche Äußerungen natürlich nicht akzeptabel. Die hatte also schon früh signalisiert, dass sie ihre Stimme nicht für Pete Hegseth wird geben können. Und daraufhin haben die Magertrolle Jagd auf sie gemacht. Also das war einfach ein massiver Druck, der da in den sozialen Netzwerken auf sie entstanden ist, mit dem Effekt, dass sie sich dann mit Pete Hegseth tatsächlich getroffen hat, als der die Tippel-Tappel-Tour im Kapitol gemacht hat, um Kongressabgeordnete zu überreden oder Senatoren zu überreden.
Vortanzen.
Genau, vortanzen. Und mit dem Effekt, dass sie danach dann schon nicht mehr ganz so negativ klang, sondern gesagt hat, er sollte auf jeden Fall seine Chance bekommen bei den Anhörungen. Ob das jetzt bedeutet, dass er tatsächlich genügend Stimmen bekommt, das ist immer noch mit einem sehr großen Fragezeichen versehen. Aber er wird seine Stunden haben bei diesen Anhörungen im Kapitol. Es ist tatsächlich auch schon ein Datum gesetzt. Am 14. Januar sollen die stattfinden, was seine Rolle betrifft. Und dann wollen wir mal sehen, wie das tatsächlich am Ende ausgeht und ob die Senatoren gewillt sind, die jetzt noch Zweifel haben. Nicht alle tun das ja auch öffentlich kund. Wir wissen ja nicht, was in ihren Köpfen vorgeht, ob sie sich dann hinter Trumps Entscheidung treffen oder eben doch sagen, nein, dieser Mann hat uns zu wenig Erfahrung und zu viel, ja, wenn nicht Dreck, dann zumindest Zweifel an seiner Person, dann wollen wir ihn doch lieber nicht in dieser Rolle sehen.
Diese Anhörungen, sind die öffentlich? Also kann ich mir die im Fernsehen angucken?
Ja, absolut. Die sind öffentlich und das ist auch immer ein Spektakel. Die gibt es ja nicht nur für Kabinettsposten, sondern die gibt es ja beispielsweise auch für Richterstellen. Also einige werden sich vielleicht erinnern an die hochumstrittene Personalie von Brett Kavanaugh, der Richter am obersten Gerichtshof werden sollte. Da auch diese Anhörungen waren öffentlich und das waren ja, also wenn man es mag, war das sehr faszinierendes Fernsehen über viele, viele Stunden, ja.
Du sagtest vorhin, also Hegseth wäre nicht der Mann für die Republikaner, denen es noch um die Sache geht. wie viele sind das? Was ist da dein Gefühl? Wie verloren ist die Republikanische Partei für die Sache?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Also ich würde sagen, im Repräsentantenhaus, wo die Abgeordneten ja unter einem ungeheuren Druck stehen, weil sie alle 2 Jahre sich zur Wahl stellen müssen. Also es sind ja sehr, sehr kurze Zeiten nur. Sie sind also praktisch ständig im Wahlkampf und damit auch ständig sozusagen ihren Wählern Rechenschaft pflichtig und haben immer diesen Druck, dass sie in den Vorwahlen von den Republikanern überhaupt aufgestellt werden wieder. Ne? Das ist also ein ungeheurer Druck, der auf denen lastet. Da würde ich sagen, da gibt es nicht mehr viele, die diesem Druck noch standhalten von der MAGA-Basis. Bei den Senatoren, die für 6 Jahre gewählt sind, sieht das anders aus. Ich glaube, da gibt es einige, die skeptisch sind, aber sie tragen das nicht permanent vor sich her. Es gibt 2 Frauen, eine aus Alaska, eine aus Maine. Die sind dafür bekannt, dass sie Trump sehr skeptisch sehen und da weiß man es quasi, also dass deren Stimmen für seine Personalien, für seine Vorhaben eher fraglich sind. Aber es gibt auch andere. Ich habe Joni Ernst jetzt beispielsweise mit dem Blick auf Pete Hegseth genannt. Und es gibt auch noch andere, die sozusagen in einigen Feldern sagen, da machen wir jetzt nicht mit. Und obwohl ich jetzt gerade behauptet habe, dass es im Repräsentantenhaus quasi keine Widerstände mehr gibt gegen Trump, ganz stimmen tut das nicht. Das haben wir jetzt vor ein paar Tagen ja erst erlebt, als es um den drohenden Shutdown mal wieder ging, also die Haushaltssperre, weil sie sich nicht zusammenfinden konnten, um einen weiteren Übergangshaushalt zu verabschieden. Da hat Trump ja tatsächlich eine frühe Schlappe erlitten, weil er sich mit seinen Forderungen nach dem Aufheben der Schuldenbremse ausgerechnet nicht durchsetzen konnte. Da gibt es einfach einige sehr konservative Republikaner, die auch noch diese, das ist ja eigentlich schon fast oldschool unter den Republikanern, zu sagen, wir können jetzt nicht einfach Geld verprassen, das wir nicht haben. Das war früher mal die gängige Meinung bei den Republikanern, das ist jetzt quasi die Ausnahme.
Reagan, oder?
Es ist schon eine Weile her, aber sie stehen ja eigentlich immer nach wie vor dafür, dass sie sorgfältig mit den Geldern umgehen, bla bla bla. Da stellte sich eben raus, dass dann eben nicht alle automatisch mitziehen, nur weil Trump verlangt, dass die Schuldenbremse aufgehoben wird. Dieser Gesetzentwurf ist durchgefallen, das wurde nichts. Und da waren immerhin 38 republikanische Abgeordnete, die Nein dazu gesagt haben und eben sehr viele von denen aus diesem Rechtsaußenflügel, der eigentlich mager ist, aber eben nicht in allen Belangen.
Justiz, Verteidigung hatten wir. Noch ein wichtiges Ressort wäre Innen. Gibt's da schon was?
Ja, Innen ist gar nicht so umstritten, würde ich sagen. Aber da fürchten viele vor allen Dingen einen, der gar nicht vom Senat verabschiedet werden muss sozusagen, sondern den Trump einfach so benennen kann. Und das ist der sogenannte Border Czar, also der Grenzzar. Das ist derjenige, der Trumps Vorhaben, Migranten zu deportieren, die ohne legalen Aufenthaltsstatus in den USA sind. Das sind ja sehr viele. Schätzungen gehen von 11 Millionen Menschen aus. Die sind für die amerikanische Wirtschaft, das ist ja das schmutzige Geheimnis, schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich unverzichtbar. Diese Menschen zahlen Steuern. Sie sind in vielen Betrieben, in der Landwirtschaft vor allen Dingen, aber auch in großen produzierenden Unternehmen, in der Fleischverarbeitung und viel mehr eigentlich unverzichtbar. Der Mann, der das richten soll für Donald Trump, das ist Tom Homan, der hat schon in der ersten Legislaturperiode von Donald Trump eine wichtige Rolle gespielt. Da war er Chef der sogenannten Grenzpolizei ICE. Und jetzt soll er eben die Massendeportation, die Trump im Wahlkampf ja immer angekündigt hat, durchsetzen, ausführen. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Die Angst ist erfolgreich geschürt. In vielen Einwanderungscommunities geht die Angst tatsächlich um. Es sind ja oft einfach Familien, in denen einige Leute legal sind, in andere Familienmitglieder eben nicht. Und da ist die Befürchtung eben riesig, was da auf sie zukommt. Es heißt jetzt immer, als erstes sollen straffällig gewordene Migranten abgeschoben werden. Und das ist auch tatsächlich parteiübergreifend einigermaßen unstrittig. Aber wie das tatsächlich abgehen soll, wie das tatsächlich funktionieren wird, ob tatsächlich in Texas ein gigantisches Abschiebungslager aufgebaut wird auf einem Stück Land, das der Bundesregierung jetzt speziell für diesen Zweck gespendet wurde schon. Das müssen wir mal
gespendet?
Das wurde ihnen geschenkt, genau, weil diejenigen, die diese Ranch vorher hatten, eben Überzeugungstäter sind und das sehr gerne sehen wollen, dass das tatsächlich auch passiert. Müssen wir mal abwarten. Also nur ganz kurz, es gibt ja wie bei fast allen Dingen historische Beispiele und es gab in der Eisenhower-Regierung, das war in den 50er Jahren, auch schon mal die Bestrebung, sehr viele mexikanische Migranten damals abzuschieben. Da wurde behauptet, da seien 1 Million Menschen seien abgeschieben worden. Es waren viel weniger tatsächlich, aber das, was es sozusagen auslöst an Stimmung im Land auf beiden Seiten, die einen, die dann sehr zufrieden sind und die anderen, die Angst haben, das ist schon, ja, das ist schon eine Zäsur, sage ich mal.
Du sagtest eben, dass diese ganzen Nominierungen, die irgendein Verfahren noch so ein Abstimmungsverfahren durchlaufen müssen. Mhm. Wie viele Leute sind das insgesamt, über die da befunden wird?
Oh, das sind sehr viele. Das sind schon fast so um die 50 Leute, die da.
Oho.
Ja, das ist schon ein Prozess, das dauert. Und in der Regel, also diesmal wollen sie ja sogar anfangen, bevor Trump überhaupt vereidigt ist. Also die ersten Anhörungen eben schon Mitte Januar. Er wird erst am 20. Januar eingeschworen, damit er dann eben schnell loslegen kann. Ob es tatsächlich so fix geht, wollen wir mal sehen. Ja, und wir können uns aber darauf gefasst machen, dass es doch uns mindestens den Januar und wahrscheinlich auch den Februar beschäftigen wird, bis all diese vielen Personalien durchgewunken sind.
Aber wenn das 50 Leute sind, dann ist das ja nicht nur auf, ich sag mal, Behörden- oder Ministeriums- oder Ministerebene. Wie weit runter reicht denn das?
Da gehören auch die Botschafter dazu beispielsweise. Mhm. Die müssen alle abgesegnet werden vom Senat. Es gehört der Chef der NASA dazu. Es gehört der Generalstaatsanwalt dazu. Es gehört der Surgeon General. Das ist sozusagen der oberste Gesundheitsbeauftragte, wenn man so will. Es gehört der Chef oder Chefin der CDC, der obersten Gesundheitsbehörde dazu, die wir alle aus den Pandemiezeiten noch kennen, diesen Namen. Der Entsandte für die NATO und so weiter. Also es gehört sehr viel dazu, ja.
Wo du CDC sagst, Gesundheitsministerium war auch so eine fragwürdige Personalie. Ne?
Ja. Das ist Robert Francis Kennedy Jr., der Sohn von Robert Kennedy, der damals ja im Wahlkampf getötete Bruder von JFK, einer aus dieser gigantischen Sippe der politisch aktiven Kennedys und dieser eben auch sehr umstritten, weil er sich vor allen Dingen als Impfskeptiker, auch Impfgegner hervorgetan hat. Er hat beispielsweise solche ja längst als falsch erwiesenen Behauptung mit vertreten, dass eine Impfung gegen Masern zu Autismus führen könnte. Das war einmal eine falsche Studie, die sich aber festgesetzt hat und bis heute kolportiert wird, auch von ihm und vielerlei mehr. Also der ist auch hoch umstritten, aber ich glaube fast, der wird es werden. Und wie bei so vielen Dingen ist es ja nicht so ganz einfach mit dem Schwarz und Weiß, ne? Also diese Impfskepsis ist sicher schwierig. Er hat jetzt aber zuletzt natürlich, um vor allen Dingen die einzufangen, die das nicht gerne haben, behauptet er unternimmt natürlich nichts gegen Impfungen und Leute, die sich impfen wollen, die sollen sich impfen lassen, aber er ist gegen eine Impfpflicht und er hat beispielsweise auch sich hervorgetan als jemand, der gegen die Zuführung von Fluorid in amerikanischen Trinkwasser ist. Das ist ja in den USA gang und gäbe überall, wird hier Fluorid ins Trinkwasser reingegeben. Angeblich hilft es bei der Kariesprophylaxe. Es gibt auch andere Länder, beispielsweise Deutschland, in denen kein Fluorid ins Trinkwasser eingeführt wird. Also das ist,
Wir haben es in der Zahnpasta.
Genau, aber die Amerikaner haben es auch in der Zahnpasta. Also insofern, und da kannst du es natürlich dann selber entscheiden. Ne? Willst du dieses, das ist was anderes als im Trinkwasser. Also es gibt nicht nur durchgeknallte Wissenschaftler, sage ich jetzt mal, die sagen, das muss man auf jeden Fall beobachten und sich genau angucken. Und insofern würde ich jetzt nicht, nur weil jemand da ein Fragezeichen dahinter macht, sofort schreien, der spinnt, ja, sondern es ist einfach...
Naja, aber die restlichen Verschwörungstheorien, die er erzählt,
genau,
aber sollten es ist, ja dann doch eher darauf
hin. Ja, naja, also genau, aber das ist ja das Problem. Ne? Es gibt Leute, die haben aus Versehen mal... doch recht mit einer Sache, die sie sagen es ist nicht so einfach, sie in einem Lager in eine Ecke zu schieben und sie dort zu lassen, ohne noch einen Funken Licht dran zu lassen sozusagen. Also ich finde, man muss da fair bleiben und wenn er zumindest versucht, auch was seine Impfskepsis angeht, da über seinen eigenen Schatten zu springen, wenn das so ist, dann muss man ihm vielleicht die Chance geben. Viele Senatoren sind offenbar bereit, das zu tun.
Dann ist Trump Präsident, dann hat er seine Leute da. Also abgesehen von diesem Gegockel, das wir bei Trump immer wieder sehen, jetzt zuletzt Richtung Panama oder Dänemark wegen Grönland. Was wird das für eine Regierung? Ist da schon irgendwas abzusehen?
Also ich glaube, es wird schon eine Regierung, die besser vorbereitet ist als vor 8 Jahren, weil er eben einfach...
Das ist nicht schwer.
Ja, das ist nicht schwer, aber das ist ja schon mal ein Unterschied auf jeden Fall. Ja. Und der hat seine Ziele sehr, sehr klar formuliert im Wahlkampf und ich glaube, die wird er auch versuchen umzusetzen. Also vor allen Dingen innenpolitisch, was eben dieses Thema Migration angeht, wo wir eben schon sprachen, mit diesen Massendeportationen, müssen abwarten, wie viele es dann am Ende tatsächlich sind, aber das wird er sicher versuchen. Und das andere ist natürlich wichtig vor allem für uns in Europa, das Thema Handelspolitik und Zölle. Er hat ja vor allen Dingen in Richtung Kanada und Mexiko massiv gedroht in den letzten Wochen, auch Richtung China. Die Europäische Union hat ja ein Stück weit in vorauseilendem Gehorsam schon versucht, den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie quasi angeboten haben, doch noch ein bisschen mehr Flüssiggas aus den USA zu importieren, um ihn zu besänftigen, weil eben er sich ständig darüber mokiert, dass die Handelsbilanz nicht zugunsten der Amerikaner ausfällt mit der Europäischen Union. Also das ist ja auch so eine gemischte Bilanz, ne? Er hat ja selber gesagt, ein großer Unterschied zu vor 8 Jahren ist, dass sie damals ihnen alle nichts mit ihm zu tun haben wollten und jetzt kämen auf einmal alle an und das ist ja tatsächlich auch so. Ne? Mhm. Emmanuel Macron beispielsweise, der französische Präsident, hat ihn ja eingeladen zur Weihung der wiederaufgebauten Kathedrale Notre-Dame. Es sind Telefonate von allen möglichen Menschen geführt worden. Natürlich auch Olaf Scholz hat auch mit Donald Trump telefoniert und tut es so häufig er kann. Hofft natürlich auch nochmal mit ihm zusammenzukommen, bevor es dann an die Bundestagswahl geht und so weiter. Also er wird natürlich schon hofiert, weil man weiß, es ist vielleicht am besten, ihn auf der eigenen Seite zu haben oder ihm entgegen zu kommen und insofern.
Ja, oder seine Rache fürchtet.
Oder seine Rache fürchtet. Und insofern funktioniert ja dieses, du hast es eben als Gockeln bezeichnet, ja. dieses Drohen, immer diese Maximalforderungen erstmal, die völlig abwegig erscheinen, aufzustellen, um mal zu gucken, was so geht. Und das funktioniert ja recht häufig.
Ich habe sehr oft den Eindruck, dass Donald Trump gar nicht wirklich versteht, wie Handelspolitik und wie Zölle funktionieren. Gibt es da irgendjemanden in seinem Team, der dem das erklären und gegebenenfalls auch ein bisschen die Luft rauslassen kann?
Also die Leute gibt es natürlich. Ob sie das tun, ist eine andere Frage. Ja. Und tatsächlich gibt es ja wirklich zwei Lager, ne? Also die sagen, wie Trump, Zölle sind super und das funktioniert. Und die sagen, Zölle werden nur dafür sorgen, dass die Preise in den USA weiter steigen, weil die Zölle letztendlich von den amerikanischen Verbrauchern aufgefangen werden müssen, ne? Weil dann diejenigen, die Waren hier in den USA verkaufen, eben einfach ihre Preise werden anheben müssen, um diese Zölle aufzufangen. Wie das ausgeht, das werden wir sehen. Aber als Drohung, glaube ich, funktionieren diese Zölle. Keiner war so schnell in Mar-a-Lago wie Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada, dem mit pauschalen Zöllen auf alle kanadischen Waren von 25% gedroht wurde. So schnell konntest du nicht gucken, wie der da vorstellig war in Florida, um zu versuchen, Trump zu besänftigen und irgendwie ihn einzufangen. Aber zurück auf deine Frage, also ja, es gibt diese Leute, aber wie glaube ich, nicht nur bei Trump, sondern bei vielen Menschen in Führungspositionen, wie viel Wahrheit sie dann zu hören bekommen von ihren Beratern, ist ja eine ganz andere Frage. Und ob sie auch bereit sind, die dann tatsächlich zu hören. Also beispielsweise nützt es was, wenn Elon Musk jetzt darauf hinweist, dass es nicht sehr sinnvoll ist, Leute in der Tech-Branche aus anderer Herren Länder zu vergraulen durch die restriktive Einwanderungspolitik? Gute Frage, müssen wir abwarten.
Ja, die haben sich, also wie mächtig kann der da überhaupt noch werden? Also die haben sich angefangen zu behaken wegen Fachkräfteeinwanderung. Musk hat gesagt, naja, ich würde ja gerne Amerikaner nehmen, aber die sind ja alle zu doof. Also letztendlich hat er das zumindest auf seinem Social Medium geschrieben. Kann das halten? Also hat das überhaupt eine Zukunft mit den beiden, Trump, Musk?
Also ich glaube nicht, dass sie an sowas scheitern wird, ehrlich gesagt, sondern sie wird daran scheitern, dass Musk sich zu sehr einmischt und Trump zu sehr das Scheinwerferlicht raubt. Ich glaube, das wird eher ein Problem, wenn er tatsächlich noch häufiger als Schattenpräsident beispielsweise bezeichnet wird. Glaube ich, das ist was Donald Trump nicht gefällt. Und wenn er das Gefühl hat, dass sich dieser Eindruck durchsetzt, dass er, wie in einigen Karikaturen schon dargestellt, die Marionette von Musk ist, dann hat diese Bromance schnell ein Ende, glaube ich. Aber diese kleinen Techtelmechtel auf Social Media darüber, wie man mit Fachkräftemangel umgeht und wie schlau oder nicht schlau amerikanische Facharbeiter sind und ob sie sich genügend ins Zeug lehnen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das Ende der Freundschaft bedeutet. Dafür gibt es zu viele, schon die ganze Zeit zu viele inhaltliche Differenzen zwischen den beiden.
Könnte Trump überhaupt an Musk vorbei? Oder ist er vielleicht sogar schon zu mächtig?
Nee, das glaube ich nicht, dass der zu mächtig ist. Also klar, versucht er sich gerade in der Rolle des Oligarchen neu zu finden, Elon Musk, und hat eben, das hat er ja vorher nicht gemacht, eben wirklich mit einem Wahnsinnsgeld über einer Viertelmilliarde US-Dollar im Wahlkampf für Trump mitgeholfen, dass er gewählt wird. Wie viel dieses Geld jetzt tatsächlich gebracht hat, das ist ja immer sehr schwer zu sagen. Wurde ja sowieso ein Wahnsinnsgeld ausgegeben in diesem Wahlkampf. Völlig irre, wenn man sich vorstellt, was man mit diesem Geld eigentlich vernünftigerweise anstellen könnte. Aber gut, ja, also ob man sich tatsächlich das alles so erkaufen kann, ist die Frage. Für den Moment reicht es auf jeden Fall, um sich Nähe tatsächlich zu verschaffen. Er ist ja Dauergast in Mar-a-Lago, ist überall dabei an Thanksgiving und so weiter. Aber er muss jetzt ein Stück weit natürlich auch liefern. Trump hat ihn ja gemeinsam mit diesem Biotech-Milliardär Vivek Ramaswamy, der auch mal Präsident werden wollte, an die Spitze dieser sogenannten Behörde für Regierungseffizienz gesetzt. Das ist keine Behörde, auch wenn sie sie so nennen. Das ist eine Außerregierungskommission, die berät. Eine
Beraterbude.
Eine Beraterbude, genau, so kann man es nennen. Genau, und die soll eben Vorschläge machen, wie entschlackt werden kann. Musk hat behauptet, man könnte 2 Billionen US-Dollar sparen im Haushalt von den 6,5.
Eure Billion oder unsere Billion?
Eure Billion, ne? Also Trillion.
1000 Milliarden.
Trillion, ja, okay. Trillion, ja. Also Billionen tatsächlich von den 6,5, die der Haushalt hat. Das ist fast ein Drittel. Das ist natürlich wirklich ordentlich Geld. Und viele, die sich vielleicht schon länger mit dem Haushalt beschäftigen als Elon Musk, sagen, das geht eigentlich nicht, ohne dass man wirklich ans Eingemachte geht und beispielsweise bei Sozialhaushalten kürzt. Und das ist ja etwas, was Donald Trump versprochen hat, hoch und heilig mehrfach im Wahlkampf, dass das nicht passieren wird, weshalb ja auch viele Leute aus der Arbeiterschicht ihn gewählt haben, weil sie ihm geglaubt haben, dass er A, die Wirtschaft schneller wieder zum Laufen bringt, die Preise wird senken können und gleichzeitig aber ihnen nicht irgendwelche schmerzhaften Kürzungen zumutet.
Ist das glaubwürdig?
Also ich glaube,
oder gehen Sie am Ende doch ins Sozialere?
Nee, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Also das glaube ich tatsächlich nicht, dass das passiert, aber weil das einfach so unpopulär ist auf beiden Seiten. Aber was passieren wird, ist, dass er, oder was ich mir vorstellen könnte, was passieren wird, ist, dass eben die Preise nicht so schnell sinken, wie er das versprochen hat. Und er hat das ja selber auch dann nach der Wahl schon eingeräumt, dass es schon sein kann, dass die Inflationsrate erstmal wieder ein bisschen hochgeht. Dann hat er ähnlich wie Biden vor ein paar Jahren behauptet, naja, das geht dann aber ganz schnell und das gibt sich von alleine. Damit ist Biden schon auf die Nase gefallen, bekanntlich. Mal sehen, ob Donald Trump da mehr Fortune hat. Er hat ja sehr viel Fortune, also wer weiß, ne? Genau.
Was ist denn eigentlich mit dem Rest der US-Oligarchen, also die ganze Tech-Industrie, die da so unterwegs ist, noch wen es da so alles gibt, Peter Thiel, Bezos und sowas. Wie mächtig sind die in einer Regierung Trump?
Naja, also Jeff Bezos hatte ja lange Zeit großen Abstand gepflegt zu Donald Trump. Das hat sich jetzt auch geändert. Auch er hat beispielsweise gespendet für die Inauguration, die Feierlichkeiten zur Amtseinführung. Das ist ja ein gigantisches Spektakel alle 4 Jahre hier in Washington. Als Biden eingeschworen wurde, war es etwas kleiner wegen der Pandemie noch. Aber dieses Jahr können wir uns auf was gefasst machen. Und natürlich die größte Menge an Menschen auf der Mall ever, ist ja klar, ne? So wie vor 8 Jahren auch, ja. Jawohl. Naja, aber jedenfalls Jeff Bezos hat wie viele andere Tech-Unternehmer auch gespendet. Und was aber, glaube ich, aus Sicht der Medien vor allen Dingen entscheidender ist und damit vielleicht auch für die Gesellschaft wichtiger ist, war das, was schon vor der Wahl passiert ist, nämlich dass er die Washington Post, das ist eines der großen noch existierenden Blätter hier in den USA, eigentlich eher liberal ausgerichtet, die gehört ihm, die Zeitung. Da hat er dafür gesorgt, dass das, was hier üblich ist, dass nämlich Zeitungen Wahlempfehlungen aussprechen, dass diesmal das Editorial Board, also die Kommentarredaktion keine Wahlempfehlung aussprechen durfte. Und das hat für sehr, sehr viel Unmut und Unruhe gesorgt. Die Washington Post war nicht die einzige, also Jeff Bezos war nicht der Einzige, der das gemacht hat. Auch der Besitzer der LA Times an der Westküste hat das gemacht. Also das ist auf jeden Fall sehr unangenehm aufgefallen, weil man das Gefühl hatte, dass hier jemand schon im Vorhinein den Kotau macht. Und bisher konnte Jeff Bezos diesen Eindruck auch nicht zerstreuen. Auch nicht
Das war ein paar Tage vorher ja erst.
Ne? Genau, es war ein paar Tage vorher, ja, und dann hat er eben dadurch, dass er jetzt auch für die Amtseinführung gespendet hat und so weiter und so fort und die Nähe von Trump sucht, man schon das Gefühl, dass da vielleicht was ins Rutschen ein Stück weit geraten ist. Dazu kommt eben, dass der Trump ja versucht auch massiv weiter Stimmung zu machen. Das ist nichts Neues gegen die aus seiner Sicht Volksverräter in den Medien. Ne? Das ist ja sein großes Ding schon seit vielen, vielen Jahren. Er hat beispielsweise dafür gesorgt, dass der Fernsehsender ABC 15 Millionen US-Dollar ihm gegeben hat für die Einrichtung einer Trump-Bibliothek irgendwann mal als Kompensation dafür, dass einer der Moderatoren, George Stephanopoulos, in einem Interview immer wieder behauptet hat, dass Donald Trump ein verurteilter Vergewaltiger sei. Ganz so ist es nicht. Er ist ein verurteilter Sexualstraftäter, aber man kann ihn nicht als Vergewaltiger bezeichnen, weil die New York State, wo dieses Urteil getroffen wurde, da sehr penibel differenziert. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen, führt auch zu weit. Aber da hat dann tatsächlich ABC 15 Millionen US-Dollar bezahlt, um diese Sache einzufangen. Und da haben viele gesagt, warum nur? Das ist völlig überflüssig. Wenn es je zu einem Verfahren gekommen wäre, hätte ABC das vermutlich gewonnen, weil die Meinungs- und Redefreiheit hier in den USA das höchst geschützte Gut ist in der Verfassung. Aber sie haben es gemacht, offenbar auch in dem beschrieben, wieder ein besseres Verhältnis zum neuen Präsidenten zu bekommen. Und Trump versucht halt, wie er kann, Druck auszuüben. Er hat jetzt eine Demoskopin in Iowa verklagt, samt ihrer Zeitung, dem Des Moines Register, weil die eben kurz vor der Wahl eine Umfrage veröffentlicht haben, wonach Kamala Harris in Iowa, erzkonservativer Staat, vorne liegt. Das war falsch. Die hatten sich völlig verhauen. Kommt vor bei den Demoskopen, wie wir wissen. Trump hat sie deshalb verklagt und gar nicht mal jetzt wegen, auf der Grundlage des von übler Nachrede oder sowas, sondern wegen einem angeblichen Verstoß gegen Verbraucherschutzgesetze, weil die Verbraucher, also die Wähler, betrogen worden seien durch diese Umfrage. Also das ist alles schon ziemlich weit hergeholt eigentlich, aber es zeigt eben, dass Trump gewillt ist, Druck auszuüben. Und dass nicht alle in der Lage sind, diesem Druck standzuhalten, auch in den Medien nicht.
Wer wäre denn überhaupt noch in der Lage, diesem Druck standzuhalten? Also ja. Bezos hätte Geld genug und wahrscheinlich auch Macht genug, um die Washington Post gut aufzustellen. Aber der scheint sich ja eher für Opportunismus entschieden zu haben, weil er will ja auch Geschäfte mit der Regierung machen am Ende.
Genau. Wie weit es führt, also wie weit er sich tatsächlich in das redaktionelle Geschäft der Washington Post dann einmischt. Bisher war es ja nur der Verzicht auf eine Wahlempfehlung. Das wissen wir nicht, ja. Also das müssen wir einfach abwarten. Aber ich glaube einfach schon alleine diese Stimmung der Angst, die da ein Stück weit offenbar zu herrschen scheint, die ist natürlich nicht einer offenen, pluralistischen Demokratie sehr zuträglich. Wenn du fragst, wer kann dem überhaupt noch standhalten? Also ich glaube, was sich jetzt gezeigt hat in den letzten Wochen, seit er gewählt wurde und seit er eben mit seinen ersten Nominierungen um die Ecke gekommen ist, es gibt schon noch Widerstände und die funktionieren auch. Deshalb kann ein Mann wie Matt Gaetz nicht Justizminister werden und wir müssen abwarten, ob ein Mann wie Pete Hegseth Verteidigungsminister werden kann. Die Widerstände sind auch im Repräsentantenhaus groß genug, dass er nicht auf einmal damit durchkommt, die Schuldenbremse aufheben zu wollen, was er gerne wollte. Also er stößt schon an seine Grenzen und auch was jetzt sozusagen das Umkrempeln von Klimaschutzstandards oder sowas angeht. Das ist alles sehr schnell gesagt. Und er kann natürlich auch einen Mann, der nichts von Klimaschutz hält, in die Chefrolle der EPA, also der obersten Umweltschutzbehörde, setzen. Aber das heißt noch lange nicht, dass der dann handstreichartig alle Umweltstandards aufheben kann. Das sind ja alles Prozesse. Und da sind viele Institutionen dran beteiligt. Es gibt eben eine gewaltige Bürokratie und es gibt einen gewaltigen Apparat, den muss man erstmal umkrempeln. Der hat große Beharrungskräfte. Das frustriert die Republikaner ja auch ohne Ende. Und wie schnell das geht und wie groß eben da die Beharrungskräfte, der Widerstand im System sozusagen steckt, das werden wir dann sehen.
Wir hatten sie eben mit den Spenden für die Amtseinführungsveranstaltung. Was passiert denn da eigentlich, dass man da so viel spenden muss?
Naja,
da stehen halt die Zuschauer auf diesem riesigen Platz und vorne wird ein bisschen Halligalli gemacht und dann gehen alle wieder nach Hause.
Also selbst das kostet schon sehr viel Geld.
Okay.
Und dazu kommen dann eben noch, ich weiß nicht, Dutzende Bälle und Partys und hier müssen die Hotelzimmer bezahlt werden und da müssen die Konferenzsäle gemietet werden und diese Kapelle muss aufspielen und jenes. Also das ist einfach ein gewaltiges Fest für viele und sie kommen aus dem gesamten Land angereist. Es kommen natürlich auch Gäste aus Übersee und die müssen ja alle irgendwie untergebracht, bespaßt und verköstigt werden und das kostet einfach sehr, sehr, sehr viel Geld.
Ich hätte gedacht, dass die Regierung das bezahlt.
Nee, die Regierung bezahlt, soweit ich das weiß, zwar sozusagen das, was Teil des Regierungsgeschäfts ist und der regulären Amtsübergabe. Ja? Also die bezahlen die Zäune am Kapitol und die Tribünen und welche Blaskapelle da aufspielt und sowas alles. Das bezahlen die. Aber alles andere, also die eigentliche Feier, die bezahlen sie nicht.
Wir haben ebenso gelacht, dass die größte Amtseinführungsfeier aller Zeiten war. Ist das eigentlich schwer, sich nicht den ganzen Tag über Donald Trump lustig zu machen?
Also ehrlich gesagt, ist der Spaß vergangen.
Okay.
Ja, also dieser.
Was denkst du, wie das wird dann die nächsten 4 Jahre?
Also ich denke, es wird ähnlich werden wie vor 8 Jahren, nur besser organisiert. Und hoffentlich machen wir nicht eben alle wieder den Fehler, den Mann nicht ernst zu nehmen. Der ist nicht dumm, der ist nicht unberechenbar, der ist nicht jemand, der vom Himmel gefallen ist, sondern das ist ein, wie sich rausstellt, sehr schlauer, gewitzter Politiker, der es geschafft hat, in diesem Land eine Bewegung auszulösen, die ihn wieder ins höchste Amt getragen hat. Und das muss man ernst nehmen.
Denkst du, dass sich das auch auf deine Arbeit auswirken wird? Also werden die USA sich in den nächsten 4 Jahren so sehr verändern, dass das Arbeiten anders wird für dich?
Also ganz konkret war es ja so, vor gut 5 Jahren ungefähr, wollte Donald Trump ja tatsächlich die Visa für Journalisten begrenzen. Also wir sind jetzt, die Grundlage unserer Arbeit hier ist ein Journalistenvisum, das 4 Jahre in der Regel geht und dann meistens auch unproblematisch verlängert wird. Allerdings muss man dafür eben wieder nach Deutschland reisen und bei der amerikanischen Botschaft vorstellig werden. Aber das ist ja okay. Aber immerhin 4 Jahre, das ist natürlich eine Basis. Und er wollte es ändern auf 1 Jahr. Wenn er das tatsächlich, das hat er nicht geschafft. Auch weil die Zeit dann irgendwann zu knapp war. Wenn er das diesmal früher angeht und auch schafft, dann ist, glaube ich, das Arbeiten für ausländische Journalisten in den USA wesentlich schwieriger, weil viele von uns, inklusive mir, ja mit Sack und Pack hier sind. Ne? Und du kannst dann nicht von Jahr zu Jahr, das geht einfach nicht. Und das wäre schon also ganz konkret eine erhebliche Beeinträchtigung meiner Arbeit. Ich richte mich auch wieder darauf ein, dass es nicht mehr, was wir sehr zu schätzen wussten, tägliche Pressebriefings aus dem Weißen Haus gibt. Das war in der Biden-Regierung wieder normal. In der Trump-Regierung war ja ein häufiger Wechsel in der Rolle des Regierungssprechers beziehungsweise der Regierungssprecherin. Und selbst wenn jemand da gerade im Amt war, haben sie selten Briefings gemacht. Und die waren auch meistens eher unschöne Schlagabtausche mit wenig Erkenntnisgewinn. Also auf dieser Ebene wird sich vieles verändern. Und ansonsten würde ich sagen, nein. Sonst bleibt die Arbeit die gleiche. Du versuchst mit möglichst vielen Amerikanern im Gespräch zu bleiben, auf beiden Seiten, um zu erfahren, was die umtreibt und wie ihre Erwartungen sind, wie auch das, was dann tatsächlich passiert, entweder diese Erwartungen erfüllt oder sie vielleicht auch enttäuscht, wie die Stimmung ist im Land. Also der Teil des Jobs bleibt ja der gleiche, aber die Parameter, in denen man sich da so bewegt, die verändern sich natürlich ein bisschen.
Sehr schön gesagt, beide Seiten. Was sind eigentlich mit den Democrats? Von denen höre ich überhaupt gar nichts.
Die sind.
Hörst du was von? Gibt's die noch?
Die gibt es noch, aber es ist lustig, dass du das so sagst. Also Full Disclosure: Ich lebe hier in einem Vorort von Washington. Washington selbst ist ja schon sehr liberal. Ich weiß nicht, wie viel paar Prozent einstelliger Bereich Donald Trump gewählt haben. Hier in dem Vorort, in dem ich das lebe, ist das nicht viel anders. Das heißt, ich bin umgeben von enttäuschten Demokraten. Und mit einer Frau hier aus der Nachbarschaft gehe ich ins Yoga und bei der konnte ich sehr schön so diese Phasen der Trauer sozusagen beobachten, weil sie dann eben erzählt hat, also erstmal dieser unglaubliche Schock und dann die auch also fast schon ins Hysterisch abgleitende, also hat sie dann erzählt von ihrer Tochter, die jetzt Medikamente, Abtreibungspillen horten würde, weil sie eben jetzt auf einmal Angst hätte, dass die überall verboten werden. Das ist totaler Quatsch, das wird nicht passieren. Es kann sein, dass sie punktuell verboten werden, aber garantiert nicht im ganzen Land. Und also da ist schon auch so ein bisschen Hysterie dabei gewesen. Und jetzt ist es sehr still geworden und sie hat erzählt, dass sie eigentlich auch auf Social Media kaum mehr unterwegs ist, weil sie einfach davon eine Pause braucht. Und das höre ich von einigen Leuten, dass sie einfach so ein bisschen jetzt erstmal Abstand brauchen und erstmal das alles gar nicht wissen wollen und schon gar nicht genau verfolgen wollen, was jetzt der designierte neue Präsident anstellt und welche Leute er sich ranzieht und so weiter. Die brauchen jetzt erstmal ein bisschen Abstand und die Partei ist ähnlich dabei, mühsam sich neu zu erfinden und neu aufzustellen, neue Leute, neue Gesichter zu finden. Und ja, Kamala Harris sucht, glaube ich, auch noch eine neue Herausforderung. Möglicherweise wird gemunkelt, könnte sie versuchen, Gouverneurin in Kalifornien, in ihrem Heimatstaat zu werden. Aber auch bis dahin ist noch ein bisschen Zeit.
Julia Kastein, vielen Dank.
Gerne.
Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.